Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Zukunft des Fußballs. Mein Name ist Arnd-Philipp Ohms und wie immer sitzt am anderen Ende der Leitung mein Co-Host Dennis Heimann. Grüß dich, Dennis.
Ja, moin moin.
Wir sprechen in diesem Podcast über alle möglichen Themen rund um den Fußball. Das können Regelfragen sein oder auch Funktionärsthemen oder auch Themen, die gesellschaftlich wichtig sind. Und genau so eine Folge wird das heute, denn wir sprechen heute über Klimaschutz. Vor kurzem wurde der 6. Bericht vom Intergovernmental Panel of Climate Change, IPCC, vorgestellt. Und obwohl der Bericht relativ alarmierend ausgefallen ist, im Prinzip muss die Menschheit sofort handeln, ist das Thema medial kaum aufgegriffen worden. Der Klimawandel geht aber alle etwas an und betrifft auch alle Lebensbereiche und das umschließt natürlich auch den Fußball.
Ja, und da wir bei diesem Thema keine Experten sind, haben wir uns einen spannenden Gast eingeladen. Er hat viele Jahre im Sport gearbeitet. Unter anderem war er Pressesprecher beim Radsportteam T-Mobile und Leiter Marke und CSR beim Hamburger SV. Der Begriff CSR, das sollte ich vielleicht kurz erklären, der wird nämlich heute bestimmt noch ein paar Mal öfter fallen, steht für Corporate Social Responsibility. Über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Klimaschutzaktivitäten eines Vereins fallen beispielsweise unter diesen Bereich. 2017 wagte unser Gast dann den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete gemeinsam mit seiner Frau eine Agentur für die Entwicklung von Nachhaltigkeits- und Kommunikationsstrategien. Und seitdem begleitet er Organisationen dabei, sich eben nachhaltig und zukunftsorientiert aufzustellen. Und von familiengeführten Traditionsunternehmen über Sportvereine, Sportverbände wie die TSG Hoffenheim und den DFB bis hin zu NGOs und auch Unternehmen aus der Klimabranche ist da alles dabei. Ein geografischer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Oldenburger Münsterland, da die Agentur in Mühlen im Landkreis Vechta ihren Sitz hat. Und das freut mich persönlich besonders, da es ja auch meine Heimatregion ist. Im Jahr 2019 hat er dann die Initiative Sports for Future ins Leben gerufen, dessen erster Vorsitzender er auch ist. Bei Sports for Future sind über 300 Vereine und Verbände versammelt, die zusammen mehr als 22 Millionen Sportlerinnen und Sportler repräsentieren. Der DFB ist beispielsweise dabei und auch mein eigener Arbeitgeber, der Kreissportbund Herford. Doch welche Ziele Sports for Future verfolgt und mit welchen Projekten die Initiative bereits erfolgreich Klimaschutz betreibt, erklärt er uns gleich am besten selbst. Moin moin und herzlich willkommen, Stefan Wagner.
Hallo, moin, grüße euch und danke für die Einladung.
So Stefan, du hast, das haben wir gerade gehört von Dennis, also schon die ein oder andere prominente Station auch im Sport bekleidet. Und jetzt hast du aber deinen Schwerpunkt so ein bisschen Richtung Klimaschutz gelegt. Und da kam mir als erstes die Frage auf, wie kommt das, wenn man so vorher gerade im Kontext von Außendarstellung unterwegs war und Markenbildung im Profisport, wie kommt jetzt der Schritt in den Klimaschutz?
Das ist im Wesentlichen der springende Punkt war während meiner Zeit beim HSV, wo wir 2009 bereits ein Klimaschutzspiel ausgetragen haben, parallel zur Klimakonferenz in Kopenhagen. Damals war Norbert Röttgen vor Ort als damaliger Umweltminister zum Beispiel, haben es relativ groß gespielt, auch auf Bande und so weiter. Es hat aber nie so richtig Resonanz gefunden. Auch danach ist es beim HSV versandet, ja durchaus dann auch in kriselnden Zeiten dann nicht mehr so diesen Fokus gehabt auf Nachhaltigkeitsthemen. Ich habe dann aber einen Kontakt bekommen zu Klaus Mielke, das ist der Gründer von Germanwatch und Atmosphäre und ist extrem engagiert, der mich sehr inspiriert hat. Deswegen ist das Thema bei mir geblieben und hat sich immer weiterentwickelt, sodass ich mich mittlerweile ja nicht nur Klimaschutz, sondern Nachhaltigkeit allgemein mehr verschreiben wollte und das zum Glück auch tun kann.
Und mit dieser Intention, wir haben es gerade schon kurz angerissen, hast du dann ja auch die Initiative Sports for Future mitgegründet. Mit Fridays for Future kann ja direkt jeder was anfangen. Sind denn die Interessen und Ziele von Sports for Future damit vergleichbar?
Ja, die sind sogar identisch. Es gibt ja neben Fridays for Future auch viele, viele andere Organisationen und Gruppierungen, die sich entsprechend danach gebildet haben. Scientists, Omas, Lehrer, Pharma, was ist ich, Architekten, ganz viele. Und wir hatten uns die Frage gestellt, wie können wir eigentlich den Sport auch aktivieren und haben dann bei dem Blick auf die For Future-Gruppierung festgestellt, dass der Sport eben nicht vertreten ist. Und da der Sport ja bekanntlich sehr, sehr viel bewirken kann und sehr, sehr viele Menschen erreicht, war es dann für uns eigentlich, lag es auf der Hand, dass wir dann Sports for Future initiiert haben und konnten das dann mit vielen oder einigen sehr prominenten Unterstützern auch tun.
Du hast jetzt von wir und uns gesprochen. Auf wessen Initiative geht denn Sports for Future eigentlich zurück? Also wer war so mit dabei? Wer hatte die Idee und wie kam das zustande?
Ach ja, das ist Also im Grunde genommen gab es schon immer mal Diskussionen, auch mit einem wesentlichen Ansprechpartner bei der TSG Hoffenheim, Christian Frommert. Wie kann man eigentlich jungen Menschen eine Stimme geben? Wie können wir uns in diese Themen stärker einbringen, jetzt auch abseits der TSG selber? Und letztlich entstanden ist die Idee dann hier bei uns am Küchentisch mit meiner Frau, meinem Schwager und seiner Frau zusammen. Und mit diesem Gedanken, wir müssen Sports for Future gründen, bin ich dann zur TSG Hoffenheim gegangen, wo das eigentlich, und das ist von Fußball-Bundesligisten nicht gerade selbstverständlich, sofort positiv aufgenommen worden ist. Aber es war klar, dass das nicht alleine gehen kann. Und so wurden dann andere mit angesprochen, Werder Bremen, der VfL Osnabrück, die Deutsche Sportjugend, über einige Kontakte, Fabian Hambüchen, einige mehr. Und die Reaktion war aber dann überall ziemlich genauso, nämlich, dass sie gesagt haben, okay, klar, müssen wir machen. Und so ist die Initiative entstanden.
Jetzt hast du gerade schon ein paar prominente Namen gesagt. Insgesamt kann man ja sagen, dass Bundesligisten und auch Verbände und auch prominente Einzelsportler zu euren Unterstützern gehören. Was angedeutet ist, kam über Kontakte zustande, aber wie kann man sich sowas vorstellen? Wie seid ihr zum Beispiel mit dem DFB ins Gespräch gekommen? Also da ruft man ja nicht einfach an und sagt, Mensch, guck mal, das machen wir, ist das was für euch, oder? Also wie kann man sich das vorstellen?
In anderer Rolle, ihr hattet ja den DFB auch aufgeführt, wir haben den jüngsten Nachhaltigkeitsbericht des DFB als beratende Agentur geschrieben und sind deswegen mit den Nachhaltigkeitsleuten da vor Ort in einem sehr, sehr guten und engen, vertrauensvollen Austausch gewesen und sind es immer noch. Und es war ein Herzensthema von Fritz Keller, der das Thema dann etwas größer auf die Agenda gehoben hat. Und so haben wir dann dieses beachtliche Bekenntnis seitens des DFB für eine ja viel, viel kleinere Organisation oder Initiative dann bekommen.
Ja, gab es denn auch Widerstände aus dem Fußball? Also habt ihr euch auch Absagen geholt und zu hören bekommen, dass das vielleicht nicht so wahnsinnig sinnvoll ist?
Also wir betreiben eigentlich keine Akquise in dem eigentlichen Sinne. Wir sind ja kein Dienstleister, der jetzt irgendwie Kunden haben will, sondern wir versuchen, die Stimmen im Sport zu versammeln, die sich von sich aus proaktiv und positiv für die Klimakrise einsetzen wollen. Und natürlich spricht man da auch mal abseits mit jemandem, wo das dann vielleicht nicht zustande kommt, aber wir haben eigentlich keine negativen Gespräche, weil bei uns oder wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die erstmal eine positive Grundeinstellung zu dem Thema haben. Aber natürlich hört man an anderer Stelle auch traditionellere Einschätzungen, die in die Richtung gehen, wir sind ein Fußballverein, was haben wir mit Klimaschutz zu tun? Das überspitzen wir gerne ein wenig. Aber das begegnet uns weniger. Wir sind eigentlich doch eher in einem Fahrwasser, wo alle Leute gut meinen, wohlmeinend, inspirierend und positiv dabei sind.
Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr seht euch da nicht als Dienstleister, der irgendwie Akquise betreiben muss, sondern ihr versucht, die Menschen oder die Institutionen zu versammeln hinter diesem Thema. Wie konkret sieht denn dann eure Arbeit aus? Also, wenn ich das mal ganz platt fragen darf, was macht ihr?
Also, erstmal tun wir nicht mehr und nicht weniger, als zu sagen, wir unterstützen die Position von Fridays for Future, dass wir das Pariser Klimaabkommen einhalten müssen, und zwar nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das ist relativ schnell gesagt, aber wir sehen ja, dass das nicht zwingend der Fall ist und dass wir alle gesellschaftlichen Kräfte brauchen, um da ein Commitment zu haben. Um zu sagen, wie auch die Schritte, die ja politisch in erster Linie passieren müssen, die versuchen wir mitzutragen, die versuchen wir durch unsere Sportnetzwerkmöglichkeiten zu unterstützen und für Akzeptanz zu sorgen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir Impulse in den Sport bringen wollen. Wir wollen also auch versuchen, positiv inspirierend Leute zum Mitmachen anzuregen. Also wir haben eine Hotspot-Analyse mit der Deutschen Sportjugend gemacht und verschiedene Veranstaltungen und Formate von denen untersucht und dann herausgearbeitet, wie man sich da verbessern kann. Wir entwickeln gerade einen CO2-Rechner für Vereine, der dann jedem auch kleineren Verein es ermöglicht, ohne das vorher zu studieren, seinen Fußabdruck zu berechnen. Wir haben eine Checkliste, ein Handbuch für nachhaltige Sportevents zusammengetragen und bei uns kostenlos zur Verfügung gestellt. Und das Dritte ist, dass wir den Sport als Plattform nutzen wollen, um aufmerksam zu machen auf die Klimakrise, um Leute anzustiften, sich positiv zu beteiligen. Deswegen haben wir die Kampagne Sports for Trees ins Leben gerufen, über die wir mit ganz einfachen Methodiken, also den Euro-Wechselgeld einer Kaffeetheke beim Bezirksligaspiel in eine Baumspardose zu schmeißen und nicht ins Portemonnaie zurückzustecken. Darüber haben wir auch mittlerweile über 100.000 Baumanpflanzungen realisiert, weniger als wir wollten, weil wir auch natürlich in Corona-Zeiten jetzt nicht besonders viele Aktivierungsmöglichkeiten hatten, aber es gab Spendenläufe. Es gibt Kooperationen mit der Ruder-Nationalmannschaft, mit der Badminton-Nationalmannschaft, mit der Hockey-Nationalmannschaft, die jeweils eigene Initiativen auch unter diesem Dach anbieten. Und so versuchen wir, den Sport zu versammeln, um gemeinsam für etwas Größeres einzustehen. Das ist eigentlich dann der Gedanke, den wir herstellen wollen.
Also eine sehr, sehr breite Palette auf jeden Fall von eigenen Kampagnen wie Sports for Trees, über die Rolle als Impulsgeber bis zur, ich sag mal, Vereinigung von Expertise bei euch, wenn ihr beispielsweise ein CO2-Rechner auch für kleinere Vereine zur Verfügung stellen wollt. Ist denn das Thema Klimaschutz inzwischen ja vielleicht flächendeckend in den Vorstandsetagen der deutschen Bundesliga-Vereine angekommen?
Angekommen ist es bestimmt, aber es ist dann eine Frage des, also wie ambitioniert man daran geht, das ist unterschiedlich und hängt dann eben auch so ein Stück weit damit zusammen, wie ich mich selber definiere, wie ich meine Rolle definiere. Sage ich eher so, okay, was muss ich da tun, damit ich nicht angreifbar bin? Eigentlich so eine klassisch reaktive Haltung. Auch durchaus in der Bundesliga ja so, dass man sagt, ich mache mich ja angreifbar, wenn ich mich dem Thema stelle, weil da große Autos auf dem Hof stehen, weil wir zu Auswärtsspielen fliegen und ins Trainingslager und deswegen können wir das ja gar nicht glaubwürdig tun. Bis hin zu dem, die da das völlig anders sehen mittlerweile und sehr ambitioniert und sehr klare Ziele auch vorgeben und da auch mit Ressourcen reingehen und das Thema durchaus ernst nehmen. Aber in Summe ist da mit Sicherheit noch ziemlich viel Luft nach oben.
Wo du hier gerade die Angreifbarkeit erwähnst. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, in den 1990ern hatte der SC Freiburg eine Photovoltaikanlage bei sich auf die Südtribüne gestellt und hat dafür Gegenwind bekommen, weil das als Positionierung für den Verein zu spitz wäre. Das Zitat ist, es ist eine zu spitze Positionierung. Und das ist ja aus den 90ern, also ist jetzt 30 Jahre her, das ist, würde man, glaube ich, heute nicht mehr so bezeichnen. Aber trotzdem, wenn ich da jetzt von Freiburg ausgehend mal in die Liga gucke und hier gerade das Glück habe, mit dem Experten zu sprechen, gibt es Clubs, die sich im deutschen Fußball-Oberhaus wirklich auch vernünftig und glaubhaft dafür engagieren und eben nicht nur so reaktionär? Also die Klimaschutz wirklich als Thema ernst nehmen? Und kannst du Beispiele dafür nennen oder ist das schwierig?
Also es gibt die, die es ernst nehmen und ernst meinen. Es gibt, glaube ich, keinen, der sagen kann, wir haben es im Griff und wir sind da völlig im Reinen mit allem und wir haben keinen negativen Fußabdruck mehr. Insofern ist das zwiespältig. Diejenigen, die ganz klare Ziele mittlerweile formuliert haben, der FSV Mainz 05 ist seit 2010 klimaneutral gestellt. Der VfL Wolfsburg hat sich dem UN Sports for Climate Action Framework angeschlossen und der Kampagne Race to Zero. Die wollen ab 2025 auch bis in Scope 3 klimaneutral sein, haben auch einen Reduktionspfad damit verbunden. Da ich bei der TSG Hoffenheim wirken darf, weiß ich das natürlich von dort auch, dass die seit 2 Jahren klimaneutral in Scopes 1, 2 und in der Reisetätigkeit sind. Jetzt geht es in den nächsten Schritt, also auch Scope 3 berechnen, Reduktionsziele, einiges mehr. Also die gibt es und da gibt es auch noch mehr. Deswegen ist es immer schwierig, das zu beantworten, ohne dass man da jetzt jemanden vergisst, der vielleicht auch schon mehr macht. Aber es ist überall adressiert, das würde ich mal klar feststellen, aber der Reifegrad in diesen Ambitionen und in dem Prozess, das ist nämlich leider nicht mal eben gemacht, ist halt unterschiedlich hoch.
Braucht es in Deutschland vielleicht so einen absoluten Vorzeigeklub wie in England, die Forest Green Rovers? Die haben, ich glaube, am letzten Wochenende den Aufstieg in die dritte englische Liga klar gemacht und das ist ein Verein, der auf ganzheitlich nachhaltige Standards setzt. 100% erneuerbare Energien, das neue Stadion wird aus Holz gebaut, es gibt ausschließlich veganes Essen, die Trikots werden aus Bambusfasern und Kaffeeresten hergestellt, das Wasser für die Toiletten stammt von gesammeltem Regenwasser und so weiter. Braucht es vielleicht einen solchen Club auch in Deutschland, um das Thema wirklich auch in die breite Masse zu bringen? Weil es ist ja schon öffentlichkeitswirksam, was die Forest Green Rovers da machen.
Ja, und die sind auch extrem erfolgreich in der Vermarktung. Also man stellt relativ schnell fest, dass das schon auch dann nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit ist, sondern auch eine wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Denn das Thema ist natürlich auch für die Sponsoren, die in der Transformation beteiligt sind, die wir als Gesellschaft brauchen, super spannend ist. In erster Linie, glaube ich, brauchen wir nicht diesen einen Club, sondern wir brauchen ein grundsätzliches Selbstverständnis darüber, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Klimaschutz, über Nachhaltigkeit reden. Meine ich, dass ich eine Checkliste habe und da muss ich dann sozusagen überall grüne Häkchen drin haben und dann passt es bei mir und da bin ich eigentlich überhaupt kein Freund von. Ich stehe voll hinter den Lizenzierungsinitiative oder auch den Lizenzierungskriterien für Nachhaltigkeit, die jetzt entstehen für die Bundesligisten. Aber der eigentliche Anknüpfungspunkt ist, dass ich ein anderes Selbstverständnis habe, nämlich den, dass wir uns aus der Gesellschaft nähren. Wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Wir profitieren ganz stark von der Sonderstellung, die wir in der Gesellschaft haben als Fußball-Bundesliga. Wir sind ein Kulturgut oder auch da gibt es, ihr habt ja ein paar Themen, die auch bei euch noch sonst stattfinden, genannt. Also es gibt ja durchaus eine ganze Menge Diskussionen um Fankultur und viele, viele andere Themen. Aber das sind auch Themen, die wir als Profifußballakteure oder die Bundesliga verstehen muss, dass das die Grundlage ist davon, dass wir überhaupt auf diesem Niveau wirtschaftlich in der Beachtung, in der Öffentlichkeit und diesen tollen Sport ausüben dürfen. Und dann stellt sich doch die Frage, was muss ich eigentlich tun, damit ich das auch in 5 Jahren noch darf und ein Geschäftsmodell habe, was so außergewöhnlich ist und auch so stark ist, dass es kaum was Vergleichbares gibt dafür, dass man eigentlich nur in Anführungszeichen einen Sport ausübt. Und dann komme ich in eine andere Fragestellung in Bezug auf meine Rolle in der Gesellschaft. Dann muss ich nämlich bestimmte Dinge und Herausforderungen, die wir als Gesellschaft haben, das ist die Klimakrise natürlich, aber das ist auch jetzt der Ukraine-Krieg, auch da positionieren sich und müssen sich auch, muss sich auch der Sport positionieren. Wir müssen uns in der Frage positionieren über Demokratie, über Homophobie, über Gleichstellung und viele, viele Fragen mehr. Und wenn der Sport versteht, dass er da als Vorreiter in eine völlig andere Rolle kommt in der Gesellschaft und damit eigentlich sich selbst nur nützt, gibt es nicht mehr die Fragestellung, muss ich jetzt irgendwie, bis wann muss ich denn jetzt klimaneutral sein, sondern die Fragestellung ist, wie schaffe ich es, in eine wirkliche Vorreiterrolle für eine gesellschaftliche Transformation zu kommen? Und dann ist es keine Pflicht mehr, sondern dann ist es im eigentlichen Sinne auch eine positive Aufgabe, die wir haben und die wir haben dürfen, weil wir so relevant und so öffentlichkeitswirksam sind.
Ja, absolut richtig. Die Öffentlichkeit schaut auf den Fußball. Du hast gerade schon einige Themen angeschnitten, über die wir auch schon gesprochen hatten, wie beispielsweise die Positionierung gegen Homophobie, wie sich Vereine mit der Ukraine solidarisieren können und so weiter. Also bist du auch der Auffassung, dass es für die Akzeptanz des Fußballs wichtig ist, sich wirklich glaubhaft der Klimakrise entgegenzustemmen?
Keine Frage, ja.
Okay, ich habe mir im Vorfeld, Stefan, eure Agenda mal durchgelesen von Sports for Future und da steht unter anderem drin, dass ihr Demokratie stärken wollt und das hast du gerade ja auch nochmal angesprochen und da stellt sich mir jetzt erstmal laienhaft so die Frage, was hat denn eigentlich Demokratie mit Klimaschutz und Sport zu tun? Geht es hier darum, dass man eben die Meinungsfreiheit hat, sich auch hinzustellen und eben Positionen zu beziehen, wie zum Beispiel gegen den Krieg in der Ukraine oder eben auch für den Klimaschutz? Oder hat es da eine andere zweite Ebene, die ich gerade hier nicht sehen kann oder die mir einfach gerade noch verborgen ist?
Also guter Punkt, daran haben wir so bisher nicht gedacht, wie du es gerade gesagt hast. Nee, es geht eher darum, dass der Sport in der Gesellschaft eine eher verbindende Funktion hat. Und wir merken das ganz konkret, wir beispielsweise also sagen wir mal so, bei Fridays for Future ist es leichter, das zu framen und zu sagen, hört mal zu, ihr jungen Leute, geht mal nicht auf die Straße, geht mal lieber in die Schule, leistet erstmal was, bevor ihr hier den Laut machen dürft und so weiter. Also so, wo die Auseinandersetzung mit der eigentlichen Position gar nicht stattfindet. Oder wenn es von einer politischen Partei kommt, dann ist es sofort in einer bestimmten Schublade und wir kommen gar nicht an eine sachliche Diskussion. Und wenn wir als Sport agieren, dann haben wir erstmal den gemeinsamen Nenner und dann ist es auch sozusagen in unseren Umfeldern, in den Fanszenen oder in den Sportvereinen, egal welcher Herkunft, welchen sozialen Background der Einzelne hat, sondern wir haben erstmal eine gleiche Gesprächsebene. Und wir werden deswegen auch nicht weggeframed, wenn ich das mal so sagen darf. Also was wollt ihr denn jetzt? Sondern das ist erstmal auch in unseren Umfeldern sagen, oh, tolle Sache, die ihr da macht, aber das mit Fridays for Future, das ist mir ein bisschen zu krass, um ehrlich zu sein. Und dann sagen wir, danke für das Lob, aber wir haben dieselbe Agenda. Und das ist die Rolle und das ist auch das, wo wir Leute wieder zusammenführen können, die vielleicht auf anderen Ebenen gar nicht zusammenfinden können. Und diese Rolle und diese Funktion kann der Sport halt so gut ausfüllen.
Ich möchte dazu gerne Henning Wilz zitieren. Er ist Direktor für Kreislaufwirtschaft beim Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie. Und das passt wirklich perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast. Herr Wilz sagt nämlich, ich zitiere, der Sport hat die Möglichkeit, Leute für dieses Thema zu emotionalisieren, zu mobilisieren, die wir sonst überhaupt nicht erreichen, der Vorbild zu sein, konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen und das Ganze in einem Kontext, wo die Leute total gerne hingehen oder selber Sport machen. Das bestätigt ja total, was du gerade gesagt hast, Stefan.
Ja, genau. Also das ist es eigentlich. Die Kunst dabei ist, dass man dann diese Positivität des Sports nicht verlässt. Das ist auch etwas, womit wir uns natürlich immer wieder beschäftigen. Müssen wir eigentlich viel kritischer sein? Müssen wir Benchmarks setzen, was man tun muss, damit man irgendeine Berechtigung hat, irgendetwas sagen zu dürfen? Und das genau, glauben wir, ist nicht richtig. Es gibt genügend andere, die das tun können und die das auch tun müssen. Aber der Sport muss aus unserer Sicht zumindest positiv aktivierend sein. Und auch im Stadion, Sports for Trees, wir wissen, dass wir durch Baumpflanzungen zumindest alleine nicht die Klimakrise retten werden. Und insofern ist so etwas, ja, hat ja fast schon einen naiven Anstrich, sage ich mal. Aber es ist eine positive Aktivierung. Ich kann mit ganz kleinen Mitteln aus der Marginalisierung raus, gebe einen Euro, es wird ein Baumsetzling gepflanzt und ich bin irgendwie Teil von etwas. Und das versuchen wir, dieses Narrativ versuchen wir zu bedienen und dann einfach durch eine andere, ja, auch emotionale Tür zu kommen als der erhobene Zeigefinger. Und hier ist das riesengroße Problem und wir wissen gar nicht, wie wir es lösen können, aber wir wollen es mal gesagt haben. Das ist natürlich inhaltlich total richtig, aber wir können über den Sport eine solche Ebene schlecht bedienen.
Ja, klar, also natürlich kann der Sport dieses Thema ganz gut transportieren und emotionalisieren, aber da frage ich mich jetzt, ob das nicht auch in Anführungsstrichen Schattenseiten birgt. Man sieht das, also es gibt den Begriff Sportswashing, den im Zweifel Schurkenstaaten oder dubiose Staaten sich gerne aneignen, die sich dann Sportevents ins Land holen, kommen wir, glaube ich, gleich auch noch mal ganz kurz drauf. Ich frage mich, ob bei euch vielleicht das Thema Greenwashing eine Rolle spielen könnte, also vielleicht Vereine oder sonstige Institutionen, vielleicht auch Verbände, die sich quasi mehr oder weniger mit euren Federn schmücken, die sich also als Unterstützer von Sports for Future hinstellen, sich in diese Liste, ihr veröffentlicht eine Liste mit euren Unterstützern auf eurer Seite, aufnehmen lassen, vielleicht auch ihr auf ihren eigenen Medien sagen, ja Mensch, das unterstützen wir und dann war es das aber, weil Worte sind am Ende des Tages Schall und Rauch. Ist das ein Risiko, dass du, ja, weiß nicht, das für euch eine Rolle spielt? Passiert das? Kann man das irgendwie einschätzen oder denke ich da zu weit?
Nee, die Frage ist ja total berechtigt. Also, sag mal, ich glaube, niemand kann sagen, hey, wir sind bei Sports for Future, deswegen haben wir eigentlich alles getan, was wir mit Bezug auf Klimaschutz machen müssen. Und damit, das reicht ja nicht mehr, das weiß auch jeder, dass ein solches Commitment ja dann vielleicht mit einem Nicken hingenommen wird. Aber sobald man ein öffentlicher Club ist, und wir reden ja über die Fußball-Bundesliga, dann kommt ja sofort aus der Fanszene von den regionalen Fridays for Future-Gruppierungen die Frage, ja, das ist ja toll, dass ihr das macht, aber was steht denn bei euch dahinter? Und das ist vielleicht auch der springende Punkt. Also wir glauben nicht, dass wir das adressieren sollten, weil dann kommen wir gar nicht mehr daraus, auf einander mit Fingern zu zeigen. Denn letztlich ist der Sport ja auch nichts anderes als ein Spiegelbild der Gesellschaft und bildet genau das ab, was wir alle zusammen sind, nämlich nicht nachhaltig. Heute ist der Earth Overshoot Day. Ich weiß nicht, wann ihr sendet, aber also heute ist der 4. Mai und wir haben unsere Ressourcen, die uns rechnerisch für das Jahr zur Verfügung stehen, verbraucht. Also wir brauchen ja nicht darüber reden, wer Schuld hat, sondern wir müssen darüber reden, wie wir da rauskommen und wie wir Leute aktivieren können, das zu tun. Und da kann ja vielleicht sogar Kritik etwas Hilfreiches sein. Also in der Sekunde, in der vielleicht sich jemand bei uns anschließt, aber ich sage jetzt mal weiterhin wirklich gar nichts tut, schmutzige Sachen macht und die Fanszene steigt irgendwann auf die Barrikade und nimmt das zum Anlass, dann haben wir ja eine kritische Auseinandersetzung, die wir ja brauchen als Gesellschaft. Also inwieweit ist der einzelne Akteur in der Verantwortung, etwas zu tun? Nichts anderes kann man dann über den Sport diskutieren und das kann man anderswo nicht so leicht. Und deswegen hat der Sport auch da eine wichtige Funktion.
Und die Unterstützung von Sports for Future sorgt eben auch schon ganz automatisch dafür, dass man sich eingehender mit dem Thema beschäftigt. Ich sehe es ja bei meinem Arbeitgeber, beim Sportbund Herford. So, seitdem wir euch unterstützen, also dadurch, dass wir euch unterstützen, ist ja nicht ein Gramm CO2 eingespart erstmal, aber aufgrund dessen beschäftigen wir uns eingehender mit dem Thema und gucken nach Mitteln und Wegen, eben doch etwas nachhaltiger zu sein. So, und das ist dann eben ein Prozess. Und daher ist auch schon die Unterstützung durchaus etwas wert in der Regel, denke ich, ja.
Okay, ich würde, ich habe es gerade schon mal angeteased im Kontext von Sportswashing, gerne mal auf, wie fange ich das an? Der Podcast heißt Die Zukunft des Fußballs. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft werfen, Stefan. In gar nicht allzu ferner Zukunft haben wir eine Weltmeisterschaft in Katar, eine Fußballweltmeisterschaft. Und eigens dafür werden jetzt Stadien neu gebaut, die sollen dann klimatisiert werden, damit es da erträgliche Temperaturen gibt. Diese Stadien haben im Prinzip kein Anschlussnutzungskonzept. Man erkennt das auch, oder man kennt das auch von anderen Sportgroßereignissen, wo, keine Ahnung, jetzt jüngst in China diese Skischanze da direkt neben das Kraftwerk gebaut wurde, die wahrscheinlich auch kein Langzeitnutzungskonzept hat. Das ist mit Nachhaltigkeit alles nicht so richtig vereinbar, oder? Also im Prinzip auch ganz unmittelbar mit Klimaschutz nicht.
Genau. Dass wir da ein massives Umdenken brauchen in Bezug auf die Olympischen Spiele, in Bezug auf die WM in Katar. Also ich meine, wir brauchen, glaube ich, über Katar nicht reden. Niemand würde normalerweise auf die Idee kommen, dorthin eine WM zu vergeben und die so auszurichten, wie sie jetzt ausgerichtet wird. Dann in den Winter zu verschieben, das kann keine sportlichen, fußballerischen Gründe haben. Das muss andere Gründe haben und deswegen ist es völlig klar, dass eine solche WM aus ganz, ganz vielen Gründen idiotisch ist.
Ja, da sind wir uns auch einig.
Ja, sofort.
Aber wir brauchen auch gar nicht so, da bin ich dann, wie gesagt, da wollte ich, wir haben ja auch eine Europameisterschaft 2020, die wir 2021 gespielt haben, gehabt, die in wie vielen Ländern hat die stattgefunden? 12? Das ist ja genauso ein Unsinn. Also wir müssen dann eben, wenn wir so weit gehen und sagen, so okay, jetzt ist es Katar oder ist es Peking oder ist es die Euro 21, das ist nicht zielführend. Wir müssten eher die Frage stellen, wie sieht eigentlich eine Sportveranstaltung aus, wenn sie fertig transformiert ist? Also wie ist eine Sportveranstaltung wirklich nachhaltig? Und das einmal hinzustellen und als ein solches Positivbeispiel, sich damit zu beschäftigen, wie das sein kann. Und da habe ich jetzt auch nicht alle Lösungen hier vor mir auf dem Notizblock stehen. Aber das ist, glaube ich, die spannende Aufgabe. Und wenn der Sport dahin käme, dass er sich als derjenige versteht, der Transformation bereits zeigt, auf Eventebene, auf Clubebene, auf Verbandsebene, dann hat der Sport in dieser wichtigen Frage eine ganz, ganz wichtige Funktion erfüllt in der Gesellschaft. Dann zeigt er nämlich die Beispiele, wie wir sein können, wenn wir in einer anderen Welt leben. Und wir müssen in eine andere Welt kommen, damit wir hier überlebensfähig bleiben. Und deswegen würde ich einfach weit weniger gerne über Einzelfälle, die unbestritten nicht nachhaltig sind, reden, sondern eher über die Frage, wie sieht positive Zukunftsgestaltung aus? Und das ist dann, führt dann einfach zu anderen Lösungen, denke ich auch.
Wie beispielsweise die Bundesliga ist jetzt offensichtlich demnächst versucht, denn es werden, und zwar glaube ich als erste Sportliga der Welt, wenn ich mich nicht irre, Nachhaltigkeitskriterien in den Lizenzierungsprozess eingebaut. Du hattest es vorhin schon kurz angerissen, Stefan. Die Abstimmung unter dem Profivereinen fand Ende letzten Jahres statt und für mich durchaus überraschend gab es eine breite Mehrheit dafür. Das hat mich sehr gefreut natürlich. Noch ist aber nicht ganz klar, wie die Kriterien definiert werden und wie das Ganze und von wem das Ganze dann am Ende zertifiziert wird. Aber so ganz grundsätzlich, hältst du das für den richtigen Weg, die Kriterien mit einzubauen und so durchaus Druck auf die Vereine aufzubauen?
Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, das Entscheidende ist eher nicht das Checklisten abarbeiten. Da sind wir als Deutsche ja immer relativ schnell dran und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich verstehe. Aber ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei. Denn diesen Punkt, an dem man sich auf andere Weise und viel positiver, viel proaktiver hätte dieses Themas annehmen können, der ist vorbei, denke ich. Und deswegen ist das, was jetzt passiert ist in den letzten 2 Jahren, erstaunlich schnell gewesen und erstaunlich gut gewesen. Und die Kriterien sind wirklich hart und belastbar und führen zu Transparenz und werden auch dazu führen, dass ganz viel Bewegung reinkommt. Das sehen wir ja jetzt schon. Insofern befürworte ich das total, wo wir jetzt stehen. Ich finde es auch spannend und interessant und sehr gut, dass eine riesengroße Mehrheit ganz klar dafür ist, auch ganz klar für ein ambitioniertes Niveau ist, dass man da immer noch mal aus unterschiedlichen Perspektiven, natürlich nach einer Corona-Zeit und bei kleineren Vereinen, die vielleicht nicht so eine große Substanz haben, noch mal Ängste bekommt in Bezug auf, was heißt das für meine Ressourcen oder so. Das verstehe ich auch, aber aus den vorher genannten Gründen, was wir sein können, wenn wir das anders verstehen, halte ich das für den einzig richtigen Weg, jetzt auch das als vielleicht internationales Positionierungsmerkmal für unsere Bundesliga noch stärker rauszuarbeiten.
Was sind denn beispielsweise Kriterien, die da mit eingebaut werden in den Lizenzierungsprozess?
Also das sind insgesamt so 300, deswegen jetzt mehr Wahnsinn, okay. Einzeln raus. Das betrifft alles, es betrifft Governance, also die Clubführung, Transparenz, das Soziale, es betrifft die Geschlechter- und Gleichberechtigungsthemen, es betrifft natürlich ganz stark ökologische Themen von CO2-Fußabdruck über Abfallmanagement, Mobilitätskonzept, bis hin aber natürlich auch zu den sozialen Fragen, zu Aktivitäten in der Region mit Fans und viele, viele andere, aber substanzielle Fragestellungen mehr, die eben diese 3 Dimensionen von Nachhaltigkeit abbilden.
Ich hatte wirklich nicht auf dem Schirm, dass das so allumfassend sein wird. Krass. Welche Sanktionen könnte es denn bei Nichteinhalten der Klimaschutzziele geben? Wurde da schon drüber gesprochen?
Also es wird, jetzt muss ich aber selber einmal kurz nachdenken, es wird, glaube ich, keine festen Reduktionsziele geben. Nein, es wird keine festen Reduktionsziele geben. Es gibt nur eine Verpflichtung zur Messung des Fußabdrucks und zur Festlegung von Reduktionszielen. Wie hoch die sind, das ist dann in der Eigenverantwortung der Clubs. Aber dass man es dies tun muss, am Beispiel des CO2-Fußabdrucks und der CO2-Emissionen, das steht dort drin. Und wenn man das verletzt, dann hat das unterschiedliche Sanktionsmöglichkeiten, die wie die andere Lizenzierungskriterien dann auch eben nachzuhalten sind, ganz einfach.
Du hast eben gesagt, dass es schön wäre, quasi ein Sportereignis möglichst nachhaltig oder auch klimaneutral, letztlich beides, zu gestalten und das dann eben als gutes Beispiel vorangehen zu lassen. Und ich würde jetzt hier gerne nochmal einen Blick in die Zukunft wagen und dabei zuerst nach hinten gucken. Wir haben 2019, 2020 das Champions League-Turnier Corona-bedingt unter sehr anderen Umständen ausgetragen. Und zwar ist es sind dann die Viertelfinals und Halbfinals und das Endspiel ausschließlich in Lissabon ausgetragen worden. Ich frage mich, ob sowas nicht generell für Europapokalspiele ein ganz guter Ansatz sein könnte, um vielleicht auch einfach Reiserei zu reduzieren. Also wir haben ja generell, muss man ja schon sagen, wenn man jetzt guckt, in der Champions League starten, glaube ich, 64 Mannschaften pro Jahr nach dem aktuellen System. Dazu gibt es die Europa League und die Conference League, also es sind letztlich hunderte von Teams auf dem ganzen Kontinent unterwegs, da wird viel geflogen. Europapokal ist, glaube ich, generell klimatechnisch ein schwieriges Thema. Könnte man dem so zumindest ein Stück entgegenkommen oder siehst du das eher schwierig insgesamt?
Nein, ich glaube, dass wir über solche Fragestellungen reden müssen. Ob man nicht vielleicht eine Gruppenphase als Turnierform irgendwo spielt. Dann spart man sicherlich Dinge, aber ich glaube, es geht auch damit los, dass wir erstmal anfangen und nicht darüber nachdenken, ob wir nicht die Anzahl der Teilnehmer doch noch größer machen oder ob wir dann die WM vielleicht lieber alle 2 Jahre spielen, weil das eben nochmal ja dann doppelt so oft die Taschen voll macht. Ich glaube, diese Art von Fragestellung müssen wir stellen. Nur eines, glaube ich, muss also ich finde es richtig, das zu machen, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass selbst wenn der Sport jetzt in der Lage wäre, eine bestimmte Veranstaltung vollständig klimaneutral zu gestalten, weil er sich wirklich auf die Hinterbeine stellt und alles super umsetzt, das wird die Klimakrise aber auch nicht lösen. Das heißt, am Ende des Tages müssen wir in erster Linie über Lösungen reden, die für die gesamte Gesellschaft gelten. Also wie fliegen wir überhaupt klimaneutral, wenn wir noch fliegen müssen? Also die das Erde, um aufzuwerfen, welche Lösungen gibt es, die ganzheitlich funktionieren, auch über den Sport hinaus? Das finde ich eine noch erheblich spannendere oder dann auch wirkungsvollere Fragestellung, ohne das andere zur Seite tun zu wollen. Aber denn letztlich der Sport ist, sagen wir mal, so eine Art Spitze unserer Leistungsgesellschaft, wo es ja dann um höher, schneller weitergeht, ich muss möglichst nochmal die letzten Schräubchen drehen, um noch mehr Geld rauszuziehen, um irgendwie sportlich wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Weg, und das ist ja ein gesellschaftliches Thema, ist vielleicht einfach im Grundsatz nicht der richtige. Und über solche Fragestellungen zu sprechen, finde ich eigentlich viel spannender als dann über richtige Ansätze, wie man eine einzelne Veranstaltung anders gestalten kann.
Okay, also es geht eher um das große Ganze als um ein konkretes Detail.
Es geht um eine Systemveränderung, die wir alle brauchen, hin zu einer nachhaltig funktionierenden Gesellschaft. Und da kann der Sport ein Antrieb sein, aber wenn das alleine wird, dann haben wir nichts erreicht.
Ja, zumal den größten Anteil der CO2-Emissionen, die im Rahmen der Fußball-Bundesliga entstehen, ja durch die An- und Abreise der Fans geschieht. Und da kann der Sport ja leider nur wirklich nicht allzu großen Einfluss ausüben, außer vielleicht zu vereinbaren, dass der ÖPNV mitgenutzt werden kann bei den Tickets.
Aber nee, ich hatte mal einen Vortrag an einer Schule und dann entgegnete, also eine Lehrerin, die hatte mich mit anderen Dingen beschäftigt während des Vortrags, und zu dem Punkt guckte sie kurz den Kopf hoch und sagte, naja, das ist ja, dann ist nichts gewonnen, weil wir so viele Leute haben, die dann zum Stadion kommen. Und habe ich gesagt, naja gut, aber das ist ja nun mal, also wir können nicht das Mobilitätsverhalten von einem Schlag auf den anderen der Menschen verändern. Da hat sie gesagt, doch, man müsste das halt abschaffen. Aber
was war nicht Fußball?
Ja, also die Zuschauer, Fußballspiele, was auch immer. Und das meine ich im Prinzip. Also das ist eine klar, wir haben hier einen Fußabdruck, dann sagen wir machen das einfach nicht mehr. Also wer braucht schon Fußball oder wer braucht schon Sport? Als mal abgesehen von allen gesellschaftlichen Fragen, die da darüber hinauskommen. Also sperren wir einfach zu und gehen nach Hause. Aber damit ist ja gar nichts gelöst. Weil die Leute fahren dann ja mit ihrem großen Auto halt woanders hin.
Und ja, eben.
Also das ist ja, deswegen das, glaube ich, diesen Denkprozess zu haben, wie können wir gesellschaftlich wirken, wie können wir systemisch wirken, wie können wir da Vorreiter sein, das ist die spannende Frage, die der Sport sich stellen kann.
Sport als Impulsgeber für mehr Klimaschutz, um auch diejenigen zu erreichen, für die das Thema bisher vielleicht ja nicht ganz so eine große Rolle in ihrem Leben gespielt hat. So zum Abschluss vielleicht noch die Frage, Stefan, welche Entwicklung wünschst du dir denn für den Fußball? Gibt es irgendwelche Schrauben, an denen du, wenn du die Macht hättest, sofort gerne drehen würdest? Wie beispielsweise, du hast gerade schon gesagt, eine WM sollte jetzt nicht unbedingt alle 2 Jahre stattfinden, weniger Turniere, weniger Spiele vielleicht. Also gibt es irgendetwas, wo du sagen würdest, das können wir vielleicht doch jetzt schon recht schnell ändern, und wenn du die Macht hättest, würdest du das tun?
Ich glaube, das geht um die Perspektive, die wir einnehmen müssen, und das tun wir an der einen oder anderen Stelle auch schon. Die Fragestellung lautet dann, was muss ich heute tun, damit wir in 5 Jahren überhaupt noch die Möglichkeit haben, ein Geschäftsmodell wie die Fußball-Bundesliga oder andere Sportveranstaltungen auf einem vergleichbaren Niveau, vergleichbar gesellschaftlich akzeptiert auszufüllen. Und dann bin ich ziemlich schnell dabei, dass ich ganze Geschäftsmodelle hinterfrage, dass ich in Vermarktungsebenen komme, dass ich in Internationalisierungsfragen komme, dass ich in, ja, im Grunde genommen sämtliche Handlungsfelder eines Bundesligisten oder einer Sportorganisation komme. Und dann ist sowas wie die Messung eines CO2-Fußabdrucks nachher nur noch ein Produkt, was fast wie selbstverständlich daraus fällt, sage ich jetzt einfach mal. Oder ganz viele andere Fragen. Dann reden wir ja auch über Gleichberechtigung, bei der Fußball-Bundesliga kann man sich ja auch mal die Führungsetagen angucken. Da sind jetzt nicht so super viele Frauen und die Genderfrage ist auch wichtig und das hängt auch zusammen. Und das zu verstehen, das wird vieles verändern. Und dann kommen wir in Systemfragen für den Sport und dann kommen wir in Systemfragen, die der Sport darüber hinaus beeinflussen kann.
Alles klar. Dann ist es, glaube ich, an uns, Dennis, dass wir uns herzlich bei dir, Stefan, bedanken. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich noch mehr mit dir, mit deiner Arbeit, mit Sports for Future beschäftigen wollen, wohin wenden die sich am besten? Was können wir in die Shownotes packen? Instagram, Facebook, einen Link vielleicht?
Also der einfachste Draht geht über unsere Website www.sportsforfuture.de, aber man erreicht uns auch überall über soziale Medien, LinkedIn, was auch immer. Also schreibt uns, unterzeichnet, nehmt Kontakt auf, wenn ihr Ideen habt. Wir haben schon viele Sportler, auch aus SportlerInnen aus anderen Sportarten gehabt, die ihren ganzen Verband in Bewegung gebracht haben, alleine als 18- oder 19-jährige junge Frau. Beim Badminton zum Beispiel. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, was zu bewegen über den Sport und wir laden alle ein, die dazu Lust haben.
Wir packen die Shownotes voll auf jeden Fall mit Links zu eurer Homepage, zu euren Kanälen und ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, Stefan. Es hat mir große Freude bereitet. Ein total wichtiges Thema, das in den nächsten Jahren noch sicherlich immer wichtiger werden wird. Hat Not getan, dass wir da mal dezidiert drüber sprechen. Daher schön, dass du da warst.
Ich bedanke mich.
Dennis, auch dir vielen Dank für die abermals gute Folge und dann würde ich sagen, pfeifen wir ab, oder?
Ciao, ciao.
Und Abpfiff.